Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Demonstranten, die in Minsk und auch in anderen Städten von Belarus auf die Straße gehen, die verhalten sich zumindest nach allem, was man erfährt, überwiegend friedlich. Die Reaktion der Regierung auf diese Demonstrationen gegen den offiziellen Ausgang der Präsidentenwahlen am Sonntag, die scheint allerdings alles andere als das zu sein. Es gibt Meldungen über Tausende von Inhaftierten, es soll inzwischen mindestens 2 Tote gegeben haben. Es ist zum Teil relativ unklar, was da im Einzelnen passiert, aber man kann es ein bisschen klären, wenn man die richtigen Quellen hat. Wir wollen es versuchen, ein bisschen was zu klären mit Jakob Wöllenstein. Er ist der Leiter des Auslandsbüros Belarus der Konrad-Adenauer-Stiftung, das sich allerdings nicht in Belarus befindet. Das hat eigentlich nichts mit diesen Wahlen der Demonstration zu tun, das ist schon jahrelang so, sondern im Nachbarland Litauen in Vilnius, und da erreichen wir ihn jetzt auch. Schönen guten Morgen, Herr Wöllenstein.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Was wissen Sie über die Lage gestern Abend und heute Morgen in Belarus?
In der Tat, wie Sie sagten, ist es sehr schwierig, genaue Informationen zu bekommen. Allerdings war über die letzten Tage der Eindruck, dass es besser ist, im Ausland zu sitzen, wo das Internet stabil ist, wo man Zugang hat eben auch zu belarussischen Quellen, die teilweise ja aus Warschau senden, wie Belsat, und dass man hier eine bessere Übersicht hat. Die Eindrücke sind jetzt, dass die Demonstrationen zum einen in der Menge und Masse nachgelassen haben und auch die Polizeigewalt, die ja gestern einen traurigen Höhepunkt erreicht hatte, von den Eindrücken, dass es wirklich bestialische Szenen gab von Gewalt auf der Straße, auch gegen Beteiligte, dass das deutlich sich abgemildert hätte und auch die Proteste jetzt eine Form angenommen haben von Frauen mit Blumenketten zum Beispiel. Das war gestern an vielen Orten zu sehen, auch in Minsk, die dahin ging, wo dieser eine Demonstrant in Minsk gestorben war zum Beispiel, aber eben auch landesweit, vor allem durch Frauen gestern geprägt, und andererseits die Streiks, die weitergegangen sind und auch zu denen heute wieder aufgerufen wurde. Da könnte der Faktor, dass das Internet wieder weitgehend funktioniert, auch dazu führen, dass sich das besser koordinieren jetzt lässt, als in den Tagen vorher, wo die Informationslage unklar war. Eine spannende Entwicklung ist auch von gestern, dass verschiedene Leute aus den belarussischen Eliten, nicht unbedingt den Staatseliten direkt der Verwaltung, aber aus der Kultur, die Nobelpreisträgerin Alexejewitsch zum Beispiel oder auch Moderatoren aus dem staatlichen Fernsehen oder die Top 300 IT-Unternehmen in einem Aufruf eben zum Ende der Gewalt aufrufen und Präsidentschaftswahlen und Neuwahlen fordern oder eben die Anerkennung des Ergebnisses jetzt.
Das ist ganz interessant, was Sie zum Schluss gesagt haben, Herr Wöllenstein, weil das passt zu einem Plan, ist übertrieben, einem Vorschlag, den die beiden wichtigsten Nachbarländer von Belarus unterbreitet haben, nämlich Litauen und Polen. Das ist ein Vorschlag einer Art Volkskammer, einer Art Volksgremiums, in denen dann Vertreter der Regierung, also das Lukaschenka-Lager und der Opposition oder vielleicht auch allgemein Prominente sitzen sollen. Ich habe eigentlich geglaubt, dass dieser Vorschlag gar keine Chance hat, aber nach dem, was die jetzt sagen, sehen Sie Chancen für diesen Vorschlag?
Also zum einen, meines Wissens waren es Litauen, Polen und Lettland, also die drei direkten Nachbarn der EU von Belarus, die diesen Vorschlag gemacht haben mit diesem Drei-Stufen-Plan, der vorsieht, Gewalt eben sofort einzustellen, die Gefangenen freizulassen. Und das passiert scheinbar auch. Das ist eine Meldung von vor einer Stunde, dass also viele Gefangene wohl freigelassen werden, einfach weil die Kapazitäten am Ende zu sein scheinen. Es gab gestern einen Bericht, dass in einer Zelle, die für 4 Personen ausgelegt wäre, 37 Leute gewesen wären. Also das geht gar nicht physisch, die alle drin zu halten. Und eben Punkt 3 dieses Stufenplans, was Sie genau sagten, Dialog mit der Gesellschaft aus einem nationalen Rat. Nur hat der Präsident bis jetzt überhaupt gar nicht andeuten lassen, dass er zu einem Dialog bereit ist und überhaupt das Problem nicht anerkennt. Er hat sich in den letzten Tagen bemüht, möglichst Normalität auszustrahlen und das Ganze kleinzureden. Das seien wenige Verrückte oder Arbeitslose, Alkoholiker, Schafe, die vom Ausland gesteuert werden. Also überhaupt nichts, nicht mal eine Anerkennung, dass das Gesprächspartner sein könnten. Das heißt, die Frage ist in der Tat, es wäre wichtig, dass es zu einem Dialogprozess kommt, nur ob der Präsident selbst dazu bereit ist oder sich sonst eben aus der Verwaltungselite dann Menschen finden, da einzutreten gegen den Willen des Präsidenten, das ist gerade die ganz große Frage.
Das heißt, Sie trauen es Lukaschenko wirklich zu, dass er komplett stur bleibt und dass er mit aller Macht versucht, das jetzt auszusitzen bzw. niederzukämpfen?
Es ist zumindest überhaupt kein anderes Zeichen zu erkennen gewesen. Von vornherein, der gesamte Wahlkampf war davon geprägt, dass er von vornherein ausschloss, das Land jemandem anderen zu übergeben, dass er seine Gegner und Herausforderer von vornherein dämonisiert hat. Das waren alles Kriminelle oder eben Agenten des Auslandes. Er müsste das also alles zurücknehmen. Und er hat ja auch Äußerungen gemacht, die ziemlich klar man bei uns mindestens als frauenfeindlich einschätzen würde gegen Zichanouskaja. Und jetzt anzuerkennen, dass er gegen sie verloren haben könnte, ich sehe überhaupt nicht, dass er dazu bereit ist. Es ist durch nichts zu erkennen.
Apropos Tichanowskaja, Svetlana Tichanowskaja, also die Oppositionskandidatin, die laut offiziellen Angaben so ungefähr 7% der Stimmen bekommen hat, die ist ja nach Litauen, ich sag's mal ganz neutral, ausgereist. Sie hat es auch wohl tun müssen. Ich rede hier mal nicht von einer Flucht, das war es nun nicht direkt. Hat die sich eigentlich nochmal geäußert? Wissen Sie, was mit der gerade ist?
Die hat sich nicht geäußert bis jetzt. Allerdings gab es mehrere Aussagen des litauischen Außenministeriums, von denen ja auch die Nachrichten erst kamen, dass sie hier sei und dass die Umstände wohl ganz eindeutig unter Druck entstanden sind. Es gab ja diese zwei Videos, von denen eins aufgenommen wurde in der Zentralen Wahlkommission in Minsk. Man muss sich das vorstellen, sie ist da hingegangen, um das Ergebnis anzufechten. Sie wollte also auf dem legalen Weg diese Wahl anfechten, wurde da festgehalten, offenbar für mehrere Stunden, hat dieses Video dann veröffentlicht, abgelesen, dass sie die Leute dazu aufruft, nicht mehr zu protestieren, und ist dann nach Litauen eben scheinbar durch den Staat, den belarussischen Staat selbst gebracht worden. Und hier hatte sie kurz ein Video veröffentlicht, dass sie sich zurückzieht von allem, offenbar bedroht wurde. Und sie soll sich aber jetzt wohl zeitnah nochmal äußern, sagte der litauische Außenminister. Ihr geht es aber persönlich soweit gut.
Apropos zeitnah, heute oder spätestens morgen wird erwartet, dass die EU konkret mitteilt, was sie nun zu tun gedenkt, über eine verbale Verurteilung dieser Ereignisse hinaus. Das ist ja schwierig, wenn wir das ist nicht hundertprozentig vergleichbar, ich weiß, aber an die Ukraine erinnern, an Länder woanders auf der Welt. Einmischung kann ja das Gegenteil erzeugen. Was würden Sie denn im Moment sinnvollerweise erwarten, was Europa tun sollte?
Einmischung ist sowieso natürlich nicht sinnvoll und nicht in unserem Sinne, aber ich glaube, es ist immer die Mischung aus oder die Kombination aus mehreren Elementen. Einmal ganz klar zu zeigen, dass Aufmerksamkeit da ist, das auch unabhängig jetzt von der jetzigen Lage, sondern dem Land zu zeigen, dass wir uns dafür interessieren, was da passiert. Und dann eben die zwei Elemente, eine Kombination aus den Druckmitteln, die man hat, eben, dass diese Gewalt endet, dass man da irgendwie den Worten auch Taten folgen kann und nicht nur sich besorgt äußert. Da wird man über Sanktionen sicherlich auch weiter sprechen. Allerdings ist dann natürlich immer die Frage, wie schnell kann sowas wirken und kriegt man in der Europäischen Union dafür Einigkeit hin. Aber das Problem ist eben, wir haben nicht viele Druckmittel im diplomatischen Repertoire, die man anwenden kann. Die direkten Zahlungen, die ins Budget von Belarus gehen, aus EU-Fördermitteln, sind irgendwie 30 Millionen Euro pro Jahr. Das wäre also nicht viel. Aber eben das andere, und das ist das ganz Wichtige, eben anzubieten, Unterstützung, diesen Vorschlag jetzt der Nachbarländer hier aufzunehmen, Vermittlung anzubieten, die eigenen Erfahrungen einzubringen und eben zu sagen, wenn das Land zur Ruhe kommt und in einen Dialogprozess eintritt, sind wir bereit, auf einer ganz breiten Basis die Zusammenarbeit fortzuführen. Es gab ja ganz viele aussichtsreiche Initiativen in den letzten Jahren im Rahmen der östlichen Partnerschaft, das also auszubauen und Hilfe anzubieten, natürlich für die Leute, die jetzt zu Opfern geworden sind.
Jakob Wöllenstein, der Leiter des Auslandsbüros Belarus der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Vilnius in Litauen, über die aktuelle Situation. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.